SWR 2 Lesenswert Magazin.
Der Schweizer Schriftsteller Klaus Merz, geboren 1945 in Aarau, gehört mit seinen zahlreichen Gedichtbänden und elaborierten Prosawerken zu den eigenwilligsten Stimmen in der deutschsprachigen Literatur. 1967 debütierte er mit dem Gedichtband Mit gesammelter Blindheit. Es folgten Erzählungen, kurze Romane, Essays, aber auch Hörspiele, Drehbücher, Theaterarbeiten und Kinderbücher. Seine Werke sind in viele Sprachen übersetzt und er hat zahlreiche Preise erhalten, darunter den Gottfried-Keller-Preis, den Friedrich-Hölderlin-Preis und den Christine-Lavand-Preis. Sein neues Buch mit dem Titel Firma enthält im Grunde zwei Bücher in einem und auch darüber möchte ich nun mit dem Autor sprechen, der uns aus Aarau in der Schweiz zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Merz.
Guten Tag.
Herr Merz, im ersten Teil des Buches geht es in, ja, so könnte man sagen, höchst poetischen Prosaminiaturen um die 50-jährige Geschichte einer Firma. Was ist denn das für ein Betrieb?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Es ist einfach, sind die 50 Jahre meines Schreiblebens eigentlich. Und was produziert wird, sind ausgewählte Erinnerungen im Grunde genommen. Aber eben verpackt in diese Firmengeschichte. Wobei ich, Sie haben ja gesehen, Firma ist klein geschrieben. Also es lehnt sich eher ans italienische Unterschrift, Beglaubigung, Unterzeichnung an, als an eine wirkliche, an eine Fabrik, sagen wir mal.
Wie kamen Sie auf die Idee, eine solche lange Firmengeschichte, die auch Ihre Schreibgeschichte ist, in dieser äußerst verdichteten Sprache zu verwandeln?
Etwas Entscheidendes war, glaube ich, dass ich gemerkt habe, über der Firma, über diese Örtlichkeit gibt es ja auch ein Firmament. Und unten die Firma, oben das Firmament. Und wenn ich mich nach den Sternen jeweils ein bisschen orientiere oder nach den großen, den wichtigsten Sternzeichen, da sehe ich, da hat es so einen entscheidenden Fadenschlag. Und für mich war das so wie das Umbild von meiner Geschichte. Ich möchte gern, ähnlich wie ein Sternzeichen, den Fadenschlag dieser 50 Jahre. Also nur die leuchtenden und einleuchtenden Erinnerungen hervorheben. Das war so die Idee. Sie hat lange auf meinem Schreibtisch gelegen. Es ist wie meistens 10, 15 Jahre, die ersten Notizen. Und wenn es dann zündet, dann beginne ich damit. Und so war das auch bei diesem Firmentext, ja.
Wenn man diesen Text jetzt nicht auf Ihr Schreiben oder über Ihre Schreibgeschichte bezieht, kann man es zunächst einmal tatsächlich auf einer ersten Ebene lesen. Man könnte sich vorstellen, so eine Firma, was auch immer die dann produzieren mag, hat es tatsächlich gegeben, denn es gibt sehr anschauliche Wegmarken, zum Beispiel Hochzeiten und Todesfälle. Und manchmal verlassen auch Mitarbeiter den Betrieb, so wie Frau Grütter. Könnten Sie uns diese Stelle einmal vortragen?
30. März 1994. Frau Grütter will in den Schwarzwald zurückkehren. Zum Abschied lädt sie die gesamte Belegschaft zu heißem Beinschinken in ihre Kantine ein. Als geborene Finkbeiner hält sie nach dem frühen Tod ihres Mannes einfach nichts mehr in der Schweiz zurück. 12 Jahre lang hat sie ohne Wenn und Aber für unser leibliches Wohl gesorgt. Wirkliche Freundschaften haben sich darüber hinaus leider nie ergeben. Weiß der Kuckuck, sagt sie, vermutlich liegt es an mir und kehrt in ihr altes, neues Deutschland zurück.
Herr Merz, an Ihrem Vortrag merkt man es schon, der Text ist eine Mischung aus Prosa und Poesie, das habe ich vorhin ja auch schon angedeutet, stark rhythmisiert jedenfalls. Und er ist auch in Strophenform notiert, das hört man natürlich jetzt nicht wirklich, weil wir hier im Radio sind und das Schriftbild nicht vor Augen sehen. Wie würden Sie denn selbst diese Form beschreiben?
Ja, ich würde sagen, es ist poetische Prosa, es ist eine eingekochte Prosa und deshalb der Flattersatz auch. Der zweite Teil, auf den wir vielleicht dann noch kommen, der geht ja dann übers Firmenareal hinaus. Und da kommt dann die reine Lyrik, die noch eingekochtere, zum Zug.
Das kann man wohl sagen, noch eingekochter, man kann sich das kaum vorstellen. Aber vielleicht schauen wir uns diese kleine Geschichte, diese Miniatur zu Frau Grütter nochmal an. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob der Herr Merz diese Frau Grütter gekannt hat. Diese Frage ist natürlich völlig unstatthaft. Und trotzdem, weil es so anschaulich ist, gab es eine Frau Grütter in Ihrem Schreibleben?
Ja, es gab eine, sie hieß nicht Grütter, aber die hat tatsächlich in einer Kantine, wenn ich jetzt genau sein kann, wir hatten ein großes Aluminiumwerk in Menziken, wo ich aufgewachsen bin. Und da gab es diese Frau Grütter, die die Kantine sehr rigide, aber auch gut geführt hat. Und da kamen eben ihre Frauen, die Frauschaft, die kam dann zu uns in die Bäckerei, wo ich aufgewachsen bin, und haben jeden Freitag Käsekuchen und Apfelkuchen, Aprikosenkuchen bereit gemacht. Und mein Vater hat die dann gebacken und sie wieder an Frau Grütter geliefert.
Und die ist dann tatsächlich in den Schwarzwald wieder weggegangen?
Nein.
Das haben Sie sich ausgedacht.
Ich weiß nicht, wo sie abgegangen ist. Aber es ist einfach, sie kommt vor der Wende, nicht wahr? Und kehrt nachher in dieses alte, neue Deutschland zurück. Weil diese Zeitgeschichte ist ja auch dabei in der Firma.
Sie haben gerade von der Bäckerei Ihrer Eltern gesprochen. Das Wirtschaften im kleinen Betrieb ist Ihnen ganz offenbar vertraut. Sind solche Erfahrungen dann eingeflossen in die Arbeit, in Ihrem Werk, nicht nur in Ihrem aktuellen Buch?
Ja, ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Ich habe nie auf großem Fuß geschrieben. Ich habe eher auf menschlichen Abdrücken, Fußabdrücken, habe ich mich orientiert. Und ich bin schon mal gefragt worden, wo kommen eigentlich all diese Figuren her? Und plötzlich habe ich gemerkt, es hat vielleicht damit zu tun, dass da so viel Kundschaft, also bevor ich ins Lehrerseminar gegangen bin mit 16 Jahren, war ich oft im Laden und habe bedient. Und habe natürlich all diese Gesichter und Geschichten und Menschen und Brotsorten kennengelernt. Und ich habe fast das Gefühl, diese Reichtum an Kundschaft, der fließt dann im Lauf der Zeit in meine eigenen Originale hinein, wenn ich das so sagen darf. Ja.
Wir haben schon gesagt, dass Ihre Sprache ganz generell von einer starken Reduktion geprägt ist, vom Eindampfen, vom Verdichten. Hatten Sie nicht auch mal Lust, aus dem Vollen zu schöpfen, einen, sagen wir mal, barocken Roman von 700 Seiten zu schreiben?
Nein. Also ich habe einen weggeworfen, der viel zu lang und üppig war und den ich eigentlich dann hätte eben eindampfen müssen wieder und habe ihn dann verbrannt. Weil ich einfach finde, mir liegt das eher, dass ich sozusagen nur die Glut präsentiere und darüber hinaus oder in Flammen stehen muss dann der Leser. Also der Atem, der vom Leser, von der Leserin herkommt, der sollte meine kleinen Glutnester eigentlich dann zum Leuchten bringen. Auch mit eigenem Atem, mit eigenem Licht, mit eigener Erinnerung, mit dem eigenen Leben. Weil Lesen, jedenfalls so wie ich lese gern auch mein Leben heraus. Oder verbinde halt die Lektüre mit dem, was in mir und um mich geschieht oder geschehen ist.
Woher kommt denn Ihre Lust an diesem sprachlichen Minimalismus? Jetzt haben Sie sozusagen uns eine Hilfestellung gegeben, wie wir diese kleinen Miniaturen lesen könnten. Haben Sie denn auch für sich, sagen wir mal, autobiografisch eine Erklärung, dass Sie sich irgendwann zu diesem sprachlichen Minimalismus bekannt haben?
Ja, ich denke einfach, bei uns gab's Ähnliches. Also mein Vater, meine Großmutter, überhaupt meine Verwandten so rundherum, die haben sehr anekdotisch auch erzählt und haben diese Anekdoten dann wirken lassen. Und vielleicht liegt es daran, ja. Mhm. Also vielleicht auch noch das, die Welt kam mir immer sehr geschwätzig vor. Und das ist vielleicht auch ein Grund, dass ich da versuche, ein bisschen Zurückhaltung zu üben.
Sie haben es vorhin schon angedeutet, mit dem Sterben der Firma dann nach 50 Jahren leiten Sie den Leser in den zweiten Teil des Bandes. Da geht es dann über den Zaun hinaus, wie Sie formulieren. Mhm. Und wir befinden uns bei holzfällenden Männern im Garten unter anderem. Wie hängt denn jetzt nun der erste und der zweite Teil dieses außergewöhnlichen Buches zusammen?
Es ist so, im Grunde genommen hätte ich gerne ein Umkehrbuch gemacht. Also von vorn, auf der einen Seite beginnt man von vorn die Firma zu lesen, auf der anderen Seite, wenn man es dreht, kommt über den Zaun hinaus. Da verlassen wir den abgezirkelten Bezirk, das Firmenareal, und es geht wo immer hin in der Welt, sagen wir mal. Aber vom Verlag, von den Buchhandlungen her, ist mir dann abgeraten worden, vor allem via Verlag, das kannst du heute nicht mehr machen. Da hätte man vielleicht vor 30 Jahren, wäre das noch gut gegangen, aber heute ist das alles zu kompliziert. Und deshalb kam das dann hintereinander. Und ich wollte nicht zwei Bücher machen, ich wollte sie schon zusammen haben, weil ich mache nicht gern einfach ein Buch nach dem anderen oder so, oder muss dann auch zweimal auf Lesetour und so weiter. Ich fand, das gehört im Grunde ganz gut zusammen.
Im Verhältnis,
weil die Sprache ja nah beieinander ist.
Im Verhältnis zur Prosa über die Firma wirken die Gedichte, das war mein Eindruck, ziemlich düster. Was meinen Sie? Trügt mein Eindruck?
Ja, also das ist natürlich sowieso etwas, das... Man kann ja in relativ dunkler Zeit nur noch düster, aber es ist ja auch immer unterlegt, glaube ich, mit einem vielleicht mindestens Galgenhumor.
Vielleicht
das würde ich für mich beanspruchen.
Vielleicht könnten Sie uns mal ein Gedicht vortragen. Eines, das mich sehr nachhaltig beeindruckt hatte, war Zum Schulabschluss.
Ja, Zum Schulabschluss. Vor euch das Leben, also weit verzweigtes Abstellgleis. Ein anderes Schienennetz steht uns nicht zur Verfügung. Und der Prellbock als letzte Instanz verzeiht.
Klaus Merz war das mit einem Gedicht, das den Titel Zum Schulabschluss trägt. Herr Merz, hoffen wir, dass wir auf diese letzte Instanz, die Sie gerade mit wenigen Worten beschrieben haben, nicht in allzu hoher Geschwindigkeit rasen, oder?
Das hoffen wir gemeinsam, ja. Doch. Das ist so.
Ich habe mir vorgestellt, Sie tragen dieses Gedicht bei einer Abiturfeier vor. Dann wäre, glaube ich, Schweigen im Saal. Was meinen Sie?
Ja, ich dachte auch eine solche Situation. Ich habe ab und zu Matura-Feiern berät. Und das ist vielleicht auch meine Schlussrede für diese Matura-Feiern. Ich habe es jetzt immer, wenn ich angefragt worden bin, habe ich gesagt, ich habe es oftmals gemacht, jetzt reicht's. Vielleicht der Schluss.
Wollen Sie die armen Kinder frustrieren, die da hinaus ins Leben gehen?
Nein, aufmuntern, im Grunde genommen, aber hinten herum aufmuntern.
Ja, das ist Ihnen gelungen. Das war Klaus Merz über seinen Band Firma, der im Innsbrucker Heimon Verlag erschienen ist und es übrigens auch auf die SWR-Bestenliste geschafft hat. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Merz.
Ich danke Ihnen.